SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch, das auf Platz 3 der SWR Bestenliste steht. Ich stelle mich schlafend, heißt der zweite Roman von Dennis Ode, die 1988 in Frankfurt geboren wurde. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Mit Streulicht, vielleicht erinnern wir uns, hat Ode ein fulminantes Debüt geschrieben, in dem die Geschichte eines Bildungsaufstiegs erzählt wird, aber auch ihr neuer Roman erzählt von einer Emanzipation. Allerdings werden jetzt die Geschlechterverhältnisse ins Visier genommen. Im Mittelpunkt stehen Yasemin und Vito, die sich in Jugendjahren ineinander verlieben. Martina Leubli, stellen Sie beiden doch einmal vor.
Yasemin und Vito wachsen in einer Hochhaussiedlung auf. Vielleicht ist es eine Sozialsiedlung, auf jeden Fall in relativ beengten Verhältnissen. Eines Morgens kreuzen sie sich im Hausflur. Yasemin ist zu diesem Moment 13 Jahre alt und sie ist sogleich fasziniert von diesem etwas düsteren Typen im Flur, der sie allerdings nur mit dem Blick streift. Und sie träumt ihn dann hinterher und versucht herauszufinden, welches sein Fenster ist beim gegenüberliegenden Hochhaus. Sie passt ihn ab und sie treffen sich dann wieder, tauschen Telefonnummern aus und werden ein Paar. Es ist so eine Teenagerliebe von außen gesehen. Sie schreiben sich SMS, hören gemeinsam Musik in Vitos Zimmer. Aber bei Küssen weicht Yasemin meistens aus.
Es passiert dann einiges. Yasemin stürzt vom Pferd. Sie muss dann in ein Sanatorium, bekommt ein Korsett verpasst. Und da hat man auch schon die Motivik im Grunde genommen des Romans. Eine Frau wird wieder sozusagen aufgerichtet oder in eine Struktur gepasst. Und Jahre später, Yasemin hat viele Liebhaber mittlerweile, diese auch auf Listen vermerkt, hinter sich gebracht und dann trifft sie Vito wieder. Was ist da passiert und warum lässt sie sich wieder auf ihn ein?
Ja, Yasemin glaubt an das Schicksal, dummerweise. Sie legt auch Tarotkarten. Als sie jünger war, hat sie Hexerei betrieben. Auf jeden Fall taucht dann plötzlich dieser Vito wieder auf und sie denkt, das ist Schicksal, es ist beunruhigend für sie, ihr Leben ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten, obwohl sie sich vorher solche Mühe gegeben hat, sich eben wirklich ein ruhiges und geordnetes Leben aufzubauen. Sie hat auch einen Mann kennengelernt, den Hermann, mit dem sie zusammengelebt hat und eine stabile Beziehung erfahren hat, eine Liebe ohne Konflikte, eine Liebe mit Rücksicht. Und nun ist das alles wieder ins Wanken geraten mit diesem Auftauchen von Vito, den sie wirklich viele, viele Jahre nicht gesehen hat.
Und damit wären wir dann auch bei der Lesestelle. Antje Keil liest aus Dennis Odes Roman »Ich stelle mich schlafend«. Bitte sehr.
Als sie in ihrem frischen Pyjama ins Schlafzimmer trat, lag Vito in ihrem Bett. Seine Hose zerknüllt am Boden, im Arm drückte er eins der Zierkissen. »Überraschung«, sagte er, als erwarte er von ihr einen Ausbruch der Freude angesichts seiner romantischen Geste. Yasemin war an der Tür stehen geblieben, erstarrt, sagte nichts. Jetzt nichts überstürzen und Vorsicht waren Satzfetzen, die ihr durch den Kopf gingen. Sie musste überlegen, was sie zu Vito sagen konnte, wie sie ihn aus der Wohnung bekam, ohne ihn zu verärgern. Wie bist du hereingekommen? Durch den Hof, über den Schuppen. Dein Badfenster stand offen. Vito lächelte noch immer. Du kannst hier nicht bleiben. Bestimmt, aber ruhig. Darauf hatte sich Yasemin mit sich geeinigt. Sie sagte es in einem sanften Tonfall. Wir haben uns getrennt. Es tut mir leid. Eine letzte Entschuldigung konnte sie sich nicht verkneifen. Eine Entschuldigung zur Beschwichtigung. Eine Entschuldigung in Stellvertretung. Weil es eigentlich Vito war, der sich entschuldigen sollte. Jemand hier sollte sich entschuldigen. Und es war immer Yasemin, die es übernahm. Sich zu entschuldigen, das war ihre Lebensaufgabe, ihr Lebensgefühl, ihre ganze Lebensform. Ob es um einen Mann ging, der in ihre Wohnung einbrach, oder um einen Salzstreuer, den sie gar nicht aufgeschraubt hatte. Es war ihre Überlebensstrategie. Auch jetzt. Fight, flight or fawn. Die dritte Variante kannte kaum jemand. Höchstens Freeze war noch manchen ein Begriff. Aber Fawn hatte Yasemin immer gerettet. Sich einschmeicheln, sich hingeben, wenn sie es eigentlich nicht wollte. Sich anbiedern, sich die Berührung eines Menschen wünschen, damit er ihr nicht den Willen brach. Sie beugte ihn sich selbst. Sie war so trainiert darauf, dass sie beim kleinsten Anflug einer Nötigung schon nachgab. Verhalten, unauffällig freundlich. Wie viele Männer hatte sie nur geküsst, weil sie ihr Leid taten? Mit wie vielen geschlafen aus Hilfsbereitschaft? Wie viele hatten sich ihren Kuss erschlichen, weil sie nach dem ersten Nein nicht von ihr abließen? Sie mussten bloß neben ihr stehen bleiben, in gefährlicher Nähe, so dass ihre Körperwärme noch zu spüren war. Sie mussten nur in dieser Haltung abwarten, die Anspannung so unangenehm werden lassen, wortlos ihre Forderung stellen, mit einem vorwurfsvollen Schweigen, bis Yasemin sich entschuldigte, indem sie sich vorbeugte und ihren Willensbruch selbst erledigte. Ein Kuss, mit dem sie sich selbst verriet. Ihr ganzes Liebesleben war ein einziges Stockholm-Syndrom.
Antje Keil las aus Ich stelle mich schlafend von Dennis Ode aus dem Surkamp Verlag. Platz 3 der SWR-Bestenliste im April. Beate Tröger, wir haben jetzt eine Lesestelle gehört, die relativ weit am Ende des Textes ist. Jetzt springe ich mal an den Anfang. Der Roman beginnt mit der Beschreibung einer Brache. Inwieweit ist dieser Einstieg, der sich erst später erklärt, zentral in der Metaphorik, in der Bildsprache für diesen Roman?
Also diese Brache oder diese Leere, in der da ein Götterbaum sich sozusagen durch den Asphalt bricht, verweist schon auf diese Dichotomie von eingesperrt sein und sich in irgendeiner Weise aus etwas befreien. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass Yasemin zu ihrem schicksalhaften So-Sein die Geschichte kennt, dass der Moment, in dem sie gezeugt worden ist, vielleicht keiner war, in dem die Mutter dieser Zeugung zugestimmt hat. Also die Eltern kamen betrunken nach Hause und der Vater hat gesagt, na, du hast nachher gleich geschlafen. Das ist also ein Schlüsselmoment, dass die Frage, was mit dem eigenen weiblichen Willen, um den es in diesem Buch stark geht, eigentlich los ist. Und die zweite Szene, die man dazu auch noch erwähnen muss, weil sie dem Buch den Titel gibt, Ich stelle mich schlafend, ist eine Geburtstagsfeier, wo Yasemin bei so einer Art mütterliche Beraterin, Lydia, eine Kosmetikerin, die da auch in diesem Areal wohnt, übernachtet mit vielen anderen kleinen Mädchen, die da Geburtstag gefeiert haben. Und sie schläft bei Lydia im Bett und da kommt der Liebhaber von Lydia und überwältigt Lydia womöglich auch. Man weiß es nicht so genau. Also Yasemin kriegt es mit und sie stellt sich aber schlafend. Wir haben also zwei Schlüsselszenen, in denen Frauen beim Sex nicht so ganz eindeutig zustimmen. Und das passt gut zu dieser Brache und diesem Götterbaum, der sich da seinen Weg bahnt. Es geht irgendwie um die Frage, wie das Naturhafte vielleicht bei der Frau, vielleicht beim Mann auch eingehegt ist. Das erklärt ein Stück weit mehr, warum diese Yasemin oder Yase, wie sie oft auch genannt wird, gar so anschmiegsam und willenlos ist und wo außerhalb von dieser Skoliose, die aus diesem Reitunfall kommt und dem Korsett, das sie tragen muss, womöglich diese Zurichtung herkommt, mit der sie in diesem Roman so zu kämpfen hat.
Gerrit Bartels, es gibt ganz klar ein Thema. Beate Tröger hat das ja gerade eben schon skizziert. Es geht um Gewalt gegen Frauen, die an mehreren Stellen auch eskaliert, sich zu einem Femizid entwickelt. Ganz konkret gefragt, ist die literarische Umsetzung dieses Themas geglückt?
Nein. Also ich kann mich, glaube ich, ganz klar sagen, also ich finde die überhaupt nicht geglückt. Beate Tröger hat jetzt gerade von zwei Schlüsselszenen gesprochen. Ich glaube, es gibt in so einem Roman, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Schlüsselszenen. Also er ist überladen mit Schlüsselszenen. Der ganze Roman erfährt eine Bedeutungsaufladung von dieser Brache an, die sich eben wirklich bis zum Ende durchzieht. Und er steckt voller Zeichen. Es gibt zum Beispiel eins dieser Zeichen, also dem, wenn man dem nachgeht, das ist dieser Song, den der Vito immer spielt. Da kann er nur 4 Akkorde spielen von. Der heißt Polly, der ist von Nirvana, der Song. Das ist ein Song, den haben Nirvana damals geschrieben. Das ist eigentlich eine Geschichte eines vergewaltigten Mädchens. 1987 war das. Das hat für viel Aufsehen gesorgt in Tacoma, Washington. Und daraufhin hat Nirvana diesen Song geschrieben. Und die haben sowieso auch immer mal wieder so Benefizkonzerte für Vergewaltigungsopfer gemacht. Also das ist schon mal so ein Hinweis. Natürlich spielt er vier Akkorde von Polly und nicht vier Akkorde von einem etwas lieblicheren Lied oder sonst was. Und so durchzieht das auch, also wirklich diese Zeichen, den ganzen Roman. Also man kann gerade auf dieser Pop-Ebene, gibt ein Stück, das heißt Crazy in Love, was immer wieder vorkommt. Es gibt ein Stück, da hört eben, da sind wir schon ziemlich spät im Roman, da hört die Protagonistin einfach dieses Like a Virgin von Madonna bei einer Party, wo man auch weiß, ja, Like a Virgin, da geht es wieder um Schuld, da geht es um Unschuld. Und auch diese Frage nach Schuld und Unschuld durchzieht ja diesen Roman auch immer wieder, also relativ plakativ, kann noch mehr Sachen sagen. Also Immaculata heißt die Freundin, also die wirklich dann, ich glaube, so viel kann man verraten, die also eben an einem Gewaltverbrechen dann wirklich zum Opfer fällt. Immaculata, die Unbefleckte, ganz am Anfang kommt der Mond, der die junge Yasemin noch sieht und dann guckt sie so und guckt den Mond an, aber der Mond kommt ihr vor wie das Gesicht einer schreienden Frau. Ich finde halt, das geht eben literarisch, also gerade mit dieser großen Aufladung geht das alles überhaupt nicht zusammen und es ist dann irgendwann einfach wirklich zu viel und zu dick aufgetragen.
Also ich stimme überein, dass die Erzählerin Denise Ode Muster sucht und Muster darstellt, auch Verhaltensmuster, emotionale Muster. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt ja diese Statistiken zu den Gewaltverbrechen, zu den Femiziden, zu den Übergriffen. Und das passiert ja immer wieder. Und man kann sich ja schon fragen, warum es für viele Frauen so schwierig ist, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Und diese Suche nach Erklärungen, warum das eigentlich sich nicht verändert in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern, diese Suche nach Erklärungen übersetzt sie eben in Muster, auch eben in diese symbolischen, allegorischen Muster mit dem Mond und mit all diesem, es ist ein ganzes Netz von Verweisen. Und ich fand das dann schon einleuchtend, weil Denise Ode so ungeheuer genau trotzdem beobachtet, was passiert, weil sie eben ganz genau beobachtet, wie sich die Yasemin fühlt und verhält. Und so bekommen dann eben diese Verhaltensmuster auch wirklich leben.
Aber das ist doch ein Riesenproblem, dass das in diesem Buch immer nur so schicksalhaft, symbolisch, allegorisch erklärt wird und man eigentlich nicht wirklich kapiert, was jetzt außer diesen Willensbrüchen bei der Mutter und bei der Lydia da genau vorliegt, dass diese Yasemin gar so duldsam ist. Also, dass es da so eine esoterische Komponente gibt, das ist schön und gut. Aber gerade in diesem letzten Teil, wo es dann aus der Perspektive der erwachsenen Frau, wo es dann auch alles den Bach sozusagen schon runtergeht, ohne dass wir jetzt den Schluss verraten müssen, da wird es wirklich in einer Weise sentenziös in der Motivik, ohne dass es in irgendeiner Weise auf konkrete gesellschaftliche Probleme raus will. Und ich finde, da stellt sie sich leider selber ein Bein, indem sie das alles auflädt und sagt, die ganze Situation schrie ihr eine Schicksalhaftigkeit entgegen, die von einem vorbeifahrenden Taxi noch verstärkt wurde. Es war Vitos Geburtsdatum, das da auf den Nummernschildern an ihr vorüberglitt. Das ist in dem Moment, wo sie ihn dann wieder trifft. Ja, also meine Güte, nee, so läuft's, glaube ich, irgendwie wirklich nicht, wenn man aus diesen Loops als eine Frau, die ihren Willen und ihren Körper nicht so richtig in ein Verhältnis zu ihrem Empfinden setzen kann, wenn man die beschreiben will.
Sie sprechen ja gerade von einem esoterischen Bedeutungszusammenhang. Man könnte das ja präzisieren, denn ich habe jedenfalls die Geschichte einer modernen Nonne gelesen. Es ist doch ziemlich eindeutig, dass wir es hier mit biblischen Metaphern zu tun haben. Und Esoterik ist vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Und der Witz ist, man könnte diesen Text ja auch lesen als eine Art von, ja, neuer religiöser Partitur, in dem im Grunde genommen diese Schemata von Vergewaltigung und Femizid sich ständig und immer wieder in einem Verblendungszusammenhang wiederholen. Das heißt, der Text, wenn man ihn so liest, muss genauso angelegt sein.
Ich weiß nicht, also die vielen biblischen Motive habe ich da jetzt nicht so drin gesehen, außer dass es immer wieder um Schuld und um Unschuld geht.
Ja, sie nennt sich an einer Stelle sogar Nonne und tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Hinweisen.
Und also, die Immaculata ist die Unberührbare, die dann eben gerade aus diesem Unberührbarkeitsding ja rausgeht im Gegensatz zu Yasemin. Also die ist ja diejenige, die bei dem fremden Mann ins Auto steigt. Aber nichtsdestotrotz ist, obwohl es diese Anspielungen gibt und am Anfang auch Lukas zitiert wird, also ein Vers aus dem Lukas-Evangelium ist das Motto, ist mir das dann nicht kohärent genug durchgeführt, weil es ja durchkreuzt wird von eben den Mondsymbolen, von Wojciech. Also da hätte ich mir dann, wenn man es wirklich auf so eine Lesart anschauen will, die Carsten Otte jetzt vorgeschlagen hat, dazu ist es mir dann irgendwie zu durcheinander in der Symbolik.
Also ich finde es einfach zu plakativ und ich sehe da auch mehr als, also jetzt diese biblische Thematik sehe ich dann eben, es ist wirklich ein Durchdeklinieren des Neinsagens, dieses feministischen Neinsagens. Ich glaube, das Wörtchen Nein ist das am häufigsten gebrauchte Wort in diesem Buch. Genauso wie es halt immer wieder um eben Willensbeugung, Willensbruch geht. Auch das wird, das haben wir auch an der Stelle gehört, wird immer wieder so durchdekliniert. Es gibt einmal auch eine Passage, da wird das wie so ein Paragraph, also was das im Strafrecht bedeutet, wie es kompulsiver.
Deswegen sprach die Willensbeugung. Ich von Partitur.
Es wird immer noch mal sowas nachgereicht. Es muss eben auch noch die strafrechtliche Bedeutung nachgereicht werden. Für mich ist das wirklich eben kein Roman, sondern es ist ein literarischer Essay über eine bestimmte Thematik, die sie dann natürlich so interessant auffächert, dass man sich der Problematik in jedem Fall bewusst wird nach der Lektüre dieses Romans.
Aber man identifiziert sich nicht mit den Protagonistinnen, sondern
das
durch
hoffe
diesen ganzen.
Dass man das nicht tut.
Ja, nein, aber in dem Sinn, dass, wie Martina das vorhin über Percival Everett gesagt hat, dass die so plastisch werden, sondern ich finde, durch diese Überkonstruiertheit und Überambitioniertheit in der Symbolik und in der Motivik rutscht man eigentlich ein Stück weg von der konkreten, ja total ernsten Problematik und der total drängenden Frage.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch weggerückt. Ich finde, es ist kein identifikatorisch erzähltes Buch. Eben, es ist ja wirklich ein Durchexerzieren von einer Frage immer wieder neu. Schon nur, dass die beiden Freundinnen, die eine ist die Lydia, die andere Immaculata, bei beiden wiederholt sich das ja. Also dann denkt man ja schon, es ist irgendwie genug. Und trotzdem hat man ja immer noch nicht verstanden, was diese Willensbeugung genau ist. Das ist eben dieser Graubereich, wer will was, wer sagt wann was, wer steht nur da. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig fassbar, aber sie versucht das immer wieder auszuloten. Das hat einfach, eben Partitur ist vorhin gefallen, das hat wirklich was, eine Arbeit an einem Muster. Ich meine auch die ganze Symbolik von Reinigen, Kosmetik, Waschen, das ist durchexerziert bis zum Letzten. Und andererseits sehe ich darin aber natürlich auch etwas Ideologiekritisches. Ich sehe ja, was die jungen Frauen für Videos schauen und ich sehe die ganze Kosmetikindustrie und ich sehe, dass überall in Zürich in den Trams für Schönheitsoperationen geworben wird. Das ist ja nichts, was aus der Luft gegriffen ist. Es ist einfach verstärkt durch diese Motivik, die dann eben auch mit der ganzen Spiritualität, also sowohl christlich als auch Esoterik, spielt. Aber ich fand das als Gedankenexperiment oder sich immer wieder so rein Denkexperiment sehr anregend.
Ich halte einen Dissens fest, was typisch ist für die SWR-Bestenliste. Die 10 Bücher, die jeden Monat gewählt werden, bilden schon einen hochqualitativen Ausschnitt aus den Neuerscheinungen einer Saison. Aber das heißt auch, dass drei kluge Köpfe sich eben ihre Köpfe heißreden können. Ich stelle mich schlafend von Dennis Oder, erschienen bei Surkamp, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank.